Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday, eurem Spot für alle News, Hintergründe und all das Wissen, das ihr braucht für die NFL. Wir müssen starten diese Woche vielleicht mit einer kleinen Entschuldigung. So ein bisschen Admin-Stuff müssen wir hinter uns bringen, bevor wir in die Folge starten können. Wir müssen uns ein bisschen entschuldigen. Wir waren letzte Woche nicht ganz da, wo wir sein wollten, um das mal nett auszudrücken. Denn wir haben ja keine Episode rausgebracht in der vergangenen Woche, keine aktuelle. Das tut uns natürlich leid. Das war so ein bisschen dem geschuldet, dass einige Sachen dazwischen kamen. In erster Linie natürlich das heiße Wetter, das es uns nicht ermöglicht hat, in unseren Privatstudios hier den Podcast aufzunehmen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir skippen das, wir lernen noch. Also seht es uns nach, das als Nachricht auch noch an euch alle da draußen, die uns ja hören, gerne hören, zu übermitteln. Das haben wir so ein bisschen verschlafen. Also seht es uns bitte nach. Wir sind da noch, wir sind am Lernen. Wir sind nicht so die größten Social Media Genies, die das sofort auf dem Schirm haben. Das ist uns ein bisschen spät eingefallen. Wie gesagt, wir bitten da um Entschuldigung für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Das können wir dann direkt mit einfließen lassen hier zu Beginn der aktuellen Episode vom NFL Tuesday. Ihr könnt uns finden, abonnieren und liken und hören jede Woche. Natürlich bei iTunes oder wie man jetzt sagt, Apple Podcast, bei Spotify, bei Deezer, den großen Anbietern, aber natürlich auch bei allen anderen Anbietern, bei denen Podcasts zu finden sind, wenn ihr nicht über iTunes, also über ein iPhone das Ganze macht, sondern über Android, gibt es viele, viele Möglichkeiten über Podcatcher-Apps, unseren NFL Tuesday von German Football Analyst zu finden. Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns findet, wenn ihr uns hört, wenn ihr bei uns bleibt. Denn uns bringt es was, dann auch von weiteren Leuten gefunden zu werden. Deswegen immer mal die Bitte, Sternchen geben, gerne auch eine schriftliche Bewertung. Das ist so unsere Währung, mit der wir arbeiten, unser Gimmick, das wir von euch bekommen können. So viel dazu nach der Entschuldigung und dem Administrativen. Steigen wir ein ins Inhaltliche. Wir haben heute viel zu besprechen und für alle die, die es nicht wissen, ich bin nicht alleine, sondern hier mit Christian. Hi Christian.
Ja, hi Felix und hallo ihr da draußen. Ja, es ist, falls ihr tatsächlich das erste Mal heute eingeschaltet habt, es ist kein Solo-Podcast. Felix hat auch noch einen Co-Host, wie man so schön sagt.
Genau. Den möchte ich nicht verschweigen, denn er ist wirklich wichtig dafür, dass wir hier dieses Produkt so auch auf die Beine stellen können. Christian, wir sprechen über die News. Wir haben jetzt natürlich ein paar Tage Zeit gehabt, ein paar andere News noch zu sammeln. Es ist immer noch so ein bisschen schwach, die ganze Lage, aufgrund des Sommerlochs auch in der NFL. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Dinge, über die wir sprechen möchten und müssen. Und dann werden wir heute auch mal wieder einen weiteren Jeopardy einfügen, sprich wir suchen frei nach Jeopardy. Drei Teams mal wieder raus, über die wir sprechen, beziehungsweise Christian darf das tun und schauen uns mal an, wie die Teams so dastehen, was sie vergangene Offseason gemacht haben, beziehungsweise diese Offseason, was sie in der Free Agency gemacht haben und im letzten NFL Draft. Sprechen wir aber vielleicht erstmal, Christian, über die aktuellen News und vielleicht auch nochmal über eine Sache, über die wir schon gesprochen hatten, und zwar Michael Thomas, Wide Receiver in den New Orleans Saints. Wir hatten das vor einigen Wochen schon mal angesprochen, als sich erste Gespräche zwischen ihm bzw. seinem Agenten und den New Orleans Saints so ein bisschen breit gemacht hatten. Jetzt haben sich die News dahingehend so ein bisschen verdichtet, dass die beiden Seiten noch so ein bisschen weit auseinander sind. Es ist jetzt nicht überraschend in den Verhandlungen. Möchte natürlich jede Seite den jeweiligen Standpunkt durchbringen. Michael Thomas, so wird gesagt, möchte etwas um die 22 Millionen im Jahr als der Beste, das denkt er natürlich, aber ist er mit Sicherheit auch in den Augen vieler der beste Wide Receiver in der Liga, zumindest auch was seine Production angeht. Die New Orleans Saints hingegen bieten momentan oder haben so ein bisschen so einen Startpunkt von 18 Millionen jährlich.
Genau, genau. Und hier kann man nochmal wieder von vornherein sagen, hauptsächlich geht es bei NFL-Spielern darum, wenn sie um einen neuen Vertrag kämpfen. Es geht mehr um die Situation, in der sie sich befinden, als dass es um, naja, okay, vielleicht nicht mehr, aber es geht nicht halt nur um das Skill, um die Fähigkeit, um die Gutheit des Receivers. Gutheit, das ist kein schönes Wort. Sondern es geht halt wirklich darum, in welcher Position sie sich befinden. Und Michael Thomas ist in einer sehr komfortablen Position, nicht in einer super komfortablen Position, aber in einer sehr komfortablen Position, weil er nämlich nur noch ein Jahr quasi unter Vertrag steht. Sprich, wenn er dieses Jahr ausspielen würde, wäre er Free Agent. Natürlich würden die Saints ihm das Franchise-Tag um die Ohren hauen und wahrscheinlich im Jahr darauf auch das Franchise-Tag um die Ohren hauen, denn im nächsten Jahr ist es im Moment prognostiziert bei 18,58 Millionen Dollar und im Jahr darauf wären es dann 20% mehr, sprich um die 22 Millionen, das kann ich jetzt nicht so schnell im Kopf ausrechnen. Das werden sie sicherlich bereit sein zu zahlen, aber dementsprechend sieht man, dass es relativ, ja, dass diese 18 Millionen, die die Saints anbieten, ein Witz sind, denn das ist, ja, also dafür dürfte Michael Thomas niemals unterschreiben, auch wenn es derzeit quasi der höchstbezahlte Wide Receiver mit oder Beckham Jr. bei 18 Millionen liegt. Ich glaube, man kann Antonio Brown, je nachdem wie man es rechnet, noch ein bisschen höher setzen, aber das lassen wir jetzt mal raus. Deswegen sind die 24 Millionen, die Michael Thomas fordert, nicht unbedingt völlig aus der Luft gegriffen. 24 Millionen, nee, 22 Millionen waren das, ne? Entschuldigung. Ja. Jetzt habe ich mich gerade vertan. 22 Millionen werden es wahrscheinlich nicht werden. Das ist ja immer so. Es könnte aber gut sein, dass sie sich dann vielleicht tatsächlich am Ende in der Mitte treffen, wenn sie in diesem Jahr noch einen Deal zustande bringen. Denn es ist in der Regel so, dass häufig in diesen Vertragsverhandlungen, wenn es in diesen Situationen ist, dass man die beiden Franchise-Tags quasi nimmt, die beiden kommenden, das wären dann 18,6 im nächsten Jahr und dann 22 dann im Jahr darauf. Und dann die Mitte davon nimmt und das dann als Average per Year, als durchschnittliches Jahresgehalt quasi als Benchmark dann dafür nimmt. Und dann wird man ungefähr bei 20,4, 20,5 Millionen landen im Average per Year bei Michael Thomas. Wäre eine sehr übliche Geschichte, meines Erachtens auch absolut fair, dass er da höchstbezahlte Wide Receiver in der NFL wird. Wie gesagt, es ist immer auch immer eine Frage der Vertragssituation, in der man sich in dem Moment befindet. Also, naja, es kann natürlich sein, dass die Saints, die sind ja auch traditionell gerne in Cap-Probleme, würde ich mal sagen. Nicht in der Hölle, aber schon im Problem.
Fegefeuer. Im Cap-Fegefeuer. Das ist der
Fegefeuer,
Schritt.
Purgatory, genau. Purgatory ist wirklich ein, ja, Lieblingswort würde ich nicht sagen, aber ich
glaube. Das wäre auch jetzt ein bisschen strange, aber okay.
Da will ich hin.
Das ist auch gut. Das ist mein absolutes Lieblingswort. Fegefeuer. Ja, aber ich meine, Michael Thomas hat ja viele Argumente für sich, sportlich auf jeden Fall. Er ist in dem Receiving Corps der New Orleans Saints, die ja viel Umbrüche immer gehabt haben. Wir hatten das auch damals angesprochen. Cooks, Jimmy Graham, also Spieler, die zu dem Zeitpunkt sozusagen die beste Anspielstation für Drew Brees waren, wurden getradet. Er ist so ein bisschen so das absolute Aushängeschild in dem Receiving Corps und vor allen Dingen auch ligaübergreifend betrachtet, der mit den meisten Receptions, seitdem er 2016 in die Liga gekommen ist, jemand, der extrem wertvoll ist für das Team und insofern absolut unterstreichen kann, dass er der beste Receiver in der Liga ist. Und deswegen natürlich auch das fordern kann, was er fordert. Und man muss natürlich auch immer betrachten, das ist keine Gier der Spieler, dass sie sagen, ich möchte aber der bestbezahlte Spieler werden. Das ist jetzt nicht nur so ein Ego-Ding, sondern es ist ja auch immer daran gemessen, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie den Vertrag unterschreiben, der bestbezahlte Spieler sind, aufgrund der Fluktuation in der Liga mit den Beträgen, mit dem Salary Cap, das natürlich in ein paar Jahren schon wieder ganz anders aussehen kann und der dann quasi wieder nachverhandeln müsste. Von daher ist es einfach im Grunde genommen nur auch ein Langzeitprojekt und deswegen muss er das meiste rausholen, was möglich ist. Und das meiste, was möglich ist, ist eben der bestbezahlte Spieler zu sein auf der Wide-Receiver-Position.
Ja, beziehungsweise im Endeffekt läuft das Ganze ja sogar nochmal ein bisschen anders ab. Meistens ist es ja so, dass die Agenten quasi so als Buffer dazwischen sind. Ne? Also die Spieler schalten sich in der Regel nicht so stark in die Verhandlung mit ein. Die sagen einfach ihrem Agenten, ja, mach das Beste, was du machen kannst. Der Agent kann sich dann auch das ganze schlecht Gerede des Spielers vom korrespondierenden General Manager anhören und fungiert dann so als Buffer und hat dann eigentlich in der Regel eher so, er gibt so vielleicht Updates zum Spieler und sagt so, ja, im Moment ist deren Angebot so, aber ich denke, wir kommen da am Ende hinaus oder so. Und insofern, da dann tatsächlich den Spielern eine persönliche Gier zu unterstellen, ist schwierig. Also,
nee, absolut, würde ich auch niemals
selbst tun. Bei Ndamukong Suh, so ein Charakter, den man jetzt nicht unbedingt nett finden muss, würde ich mich da sogar vielleicht am Ende schwierig stellen, zu sagen, dass er ein gieriger Spieler quasi sei. Denn man darf halt auch nicht vergessen, dass es ist halt einfach ein Business, ne?
Und, ja, eben. Die Spieler sind alle, ich würde da niemandem eine Gier unterstellen. Es ist halt einfach, du verhandelst einen Vertrag über einen gewissen Zeitraum und du weißt halt einfach, wie sich Verträge entwickeln. Und warum solltest du tief stapeln, wenn du dann damit die nächsten paar Jahre erstmal arbeiten musst? Das macht keinen Sinn. Sondern du möchtest ja quasi schon vorplanen. Und wenn sie meinetwegen in dem Moment, wo du es unterschreibst, vielleicht meinetwegen zu viel bezahlen für dich, so ist es dann in den kommenden Jahren eigentlich mehr als gerechtfertigt. Also wir, und vor allen Dingen, gerade auf der Wide Receiver Position haben wir in den letzten Jahren extreme Sprünge erlebt, ne? Also dein Favorite Sammy Watkins, den du ja immer gerne wieder heranführst, der ist ja schon fast in dieser Range von dem, was die Saints anbieten.
Hat er die 16,5 oder
so? Ja, irgendwie sowas.
Ja, natürlich. Naja. Ja, das ist die Sache, das ist die Sache. Aber viel wichtiger, reden wir jetzt noch über die NBA Free Agency?
Das würde diese Folge absolut sprengen. Und auch das Thema NBA und NFL. Wir könnten mal wieder irgendwann eine Spezialfolge machen, warum das so unterschiedlich ist und so viel Geld und Maximalverträge. Aber das würde hier den Rahmen sprengen. Die NFL-Spieler, die schauen natürlich immer mit einem etwas traurigen Auge rüber in die NBA Free Agency, die ja dieses Jahr mal wieder absolut alles auf den Kopf stellt, was wir bisher erlebt haben. Was auf jeden Fall auch noch besprochen werden muss, Christian, ist Jonah Williams, Tackle der Cincinnati Bengals, den sie in der ersten Runde gedraftet haben. Er wird die komplette 2019er Saison verpassen aufgrund einer Schulterverletzung, in der er operiert werden muss. Ein herber Rückschlag für die Bengals, die ja mit ihrem neuen Coach, Head Coach, ja auch so ein bisschen unterm Radar fliegen momentan, sich natürlich viele hoffen, man hört gute Stories, aber das hört man im Grunde genommen aus jedem Camp momentan, die aber auch viel mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Wir erinnern uns an Tyler Eifert zum Beispiel, den wir auch schon häufig hier im Podcast besprochen haben, der Tight End, und jetzt eben ihr First Round Tackle, der sich verletzt hat und komplett 19 verpassen wird.
Ja, in der Tat. Die Bengals, die auch da nicht wirklich mit Glück beseelt waren in den letzten Jahren, oder je nachdem, wenn man das natürlich dem Skill des Scouting-Staffs zurechnen will, ich weiß nicht. Aber seit 2015 hat kein First-Round-Pick mehr eine komplette Saison gespielt. Sei es jetzt irgendwie John Ross, der in 2017, glaube ich, nur 3 Spiele gespielt hat. Alle haben irgendwelche Probleme gehabt, alle First-Round-Picks. Das ist nicht optimal. Der Trend setzt sich weiter vor mit Jonah Williams, der jetzt höchstwahrscheinlich die komplette Saison verpassen wird. Und was will man machen? So ist es halt, ne?
Ja. Dann gibt es ein paar News zu Ezekiel Elliott. Wir hatten das Thema besprochen, als es damals rauskam. Ich glaube, es war im Mai, als er auf einem Festival einen Security Guard, eine Konfrontation mit diesem Security Guard hatte. Es gab dann auch ein Video davon. Es gab keine wirkliche Verhaftung. Also er war, glaube ich, wurde quasi in Handschellen gesetzt, aber es gab dann keinen wirklichen juristisches Nachspiel. Nichtsdestotrotz hat Ezekiel Elliott eine gewisse Historie, was diese Sachen angeht. Sein Domestic Violence Fall, für den er gesperrt wurde. Dann hatten wir diesen Incident auf dieser Parade. Er ist ja so ein bisschen auch einer, der bei Roger Goodell dann dementsprechend auf der Liste steht. Sprich, der muss sich extra beweisen, beziehungsweise darf eigentlich nicht auffallen, solange er sozusagen unter Beobachtung steht. Er wird sich jetzt diese Woche mit Roger Goodell treffen, um eben genau diese Sachen zu besprechen. Es wird jetzt nicht vermutet, dass er gesperrt werden wird. Es könnte durchaus aber sein, dass er gesperrt wird aufgrund eben dieser, dieses Zusammenstoßes, sage ich mal, mit dem Security Guard.
Ja, es ist sehr schwierig, denn die Sache dabei ist die, der Vorfall, wenn das jetzt losgelöst von, also wenn er keine Vorgeschichte gehabt hätte, du hast es gerade schon erwähnt mit dem Domestic Violence Vorfall, und er dann ja auch die 6 Spiele Sperre bekommen hat und dann auch diesen Brief, in dem dann sehr prominent drin stand, du bist jetzt quasi auf der Watchlist, du bist jetzt von jetzt an in der NFL auf Bewährung mehr oder weniger. Nur durch diese quasi Passage in dem Brief, und das steht ja auch in der Personal Conduct Policy drin, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass Vorfälle, die im Vorfeld passiert sind, seien sie, ob sie zu einer Sperre geführt haben oder nicht, erschwerend dazukommen können. Und dadurch könnte dieser Fall natürlich dazu führen, dass eine Sanktion passiert, dass er wieder Spiele gesperrt wird. Stelle ich mir nicht so richtig vor, kann ich mir nicht so richtig gut vorstellen, aber es könnte natürlich auch sein, dass er quasi spielen darf, aber Gamechecks abgeben muss. Ne? Also sprich einfach nur eine Geldstrafe dann in dem Moment. Also ich bin gespannt, was da passiert, denn wir wissen ja auch, dass die Cowboys, als er gesperrt wurde, sehr, sehr, naja, verschnupft waren.
Es gab ja ein großes Tohuwabohu in erster Linie. Jerry Jones, der Besitzer, genau, der sich dann öffentlich gegen Roger Goodell gestellt hat, öffentlich versucht hat, oder nicht öffentlich, sondern hinter den Kulissen versucht hat, Fäden zu spinnen, so ein bisschen Polit-Thriller-mäßig, um Roger Goodell keine Verlängerung zu geben, um Roger Goodell so zu stürzen vom Throne des Commissioners.
Den dann, glaube ich, auch nochmal so lockere 3-4 Millionen in Anwaltskosten gekostet.
Ja, und hat er nicht auch eine Strafe bekommen dann noch?
Nee, also er wurde bestraft mit, ich glaube, 4 Millionen durch seine Intrigen, die er gesponnen hatte. Und das war quasi die Summe, die die NFL in Legal Fees selber berappen mussten. Also die haben dann quasi auch Anwälte angeheuert, um sich dagegen zu wappnen und bla und blub. Und diese Anwaltskosten haben sie dann quasi als Strafe für Jones festgesetzt.
Ja gut, dann hat er vielleicht einen seiner 20 Helikopter verkaufen müssen, aber oder ein Kunstwerk genau, seiner Frau verkauft.
Sehr gut.
Aus der Sammlung im Dallas Stadium. Es wird spannend sein. Also ich bin ja nicht unbedingt ein Freund von Ezekiel Elliott in dem Moment aufgrund seiner Historie. Ich habe das Video dann auch gesehen von diesem Vorfall vom Festival im Mai. Ich wäre damit einverstanden, wenn man ihm Gamechecks sozusagen abzieht, aber eine Sperre, muss ich sagen, muss es nicht unbedingt sein in dem Moment für ihn, der seitdem ja zumindest scheint es irgendwie, naja, sich nicht zu Schulden hat kommen lassen. Wie gesagt, ich bin da jetzt eher so, dass ich sage, ich erwarte keine Sperre und ich wäre damit auch okay. Wenn, dann hätte man ihn nach 2016, nach dem Vorfall Domestic Violence, komplett rausschmeißen können. Aber jetzt, glaube ich, wird er damit fahren, dass er nicht gesperrt werden wird.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, irgendwas wird passieren, glaube ich. Weil dazu ist das jetzt auch wieder zu sehr in Medien drin. Und wenn das dann jetzt quasi nur dieser Slap on the Wrist ist, also einen kleinen Klapser auf die Hände so, dann wird das, glaube ich, zu wenig. Ich vermute mal, es wird in irgendeiner Form auf eine Geldstrafe hinauslaufen. Also. Ja.
Eine kleine, wir wissen es nicht genau, was passiert ist, aber nur als Info, Kareem Hunt, der ja noch gesperrt ist, beziehungsweise für die ersten 8 Spiele der Saison gesperrt sein wird, jetzt mittlerweile ja bei den Cleveland Browns als Running Back unter Vertrag sein wird. Wir haben alle häufig diese Videos gesehen, wir haben viel über ihn gelesen, wir haben hier viel drüber gesprochen. Wir hatten beide auch eine sehr starke Meinung. Er ist jetzt nochmal aufgefallen in einem, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, in einer Bar. Gab es einen Vorfall, da soll er sich wohl wie auch immer verhalten haben, wir wissen es nicht genau, es gab keine Verhaftung da, auch er ist natürlich als ein Spieler, der momentan unter besonderer Beobachtung steht, stark gefährdet und das wird sich zeigen. Also in Cleveland gab es jetzt bisher keine Verhaftung oder irgendwas, eine Anzeige gegen ihn. Aber
er wurde nur befragt von Polizisten vor der Bar.
Ja.
Allerdings, was theoretisch halt auch sein könnte, ist, dass er quasi Opfer war in dem Moment. Ne? Also, dass er quasi nicht tatsächlich ausführende Gewalt war oder deswegen befragt wurde, sondern quasi als Opfer befragt wurde. Sehr schwer einzuschätzen. Allerdings für mich insofern sehr problematisch, weil er durch diesen Vorfall, wir wissen nicht, was passiert ist, aber es scheint nicht so, als wenn er in der Lage wäre, sich aus solchen Situationen rauszuhalten. Und das alleine ist für mich schon eine Sache, wo ich mir denke, so, na, okay. Ja,
es
wirkt nicht so, als wenn er gelernt hätte.
Nicht
wie
wirklich.
Er es natürlich und alle involvierten Football-Teams und General Manager und Coaches natürlich gesagt haben. Wir haben mit ihm gesprochen und ich habe in seinen Augen gesehen, dass er jetzt gelernt hat, was los ist.
Das ist immer das Beste. Ja. Was haben Sie dagegen gemacht? Ja, wir haben mit ihm gesprochen, er hat gesagt, das ist alles okay. nichts passiert. Dann gibt es noch ein paar Neuerungen auf jeden Fall, was die Verhandlungen angeht zwischen der NFL und der NFLPA, der Spielergewerkschaft in der Liga. Das neue Collective Bargaining Agreement, also sprich den Rahmenvertragsvereinbarung zwischen Liga und Spielergewerkschaft, der ja durch nach der Saison 2020 ausläuft. Und beide Seiten momentan jetzt vor allen Dingen im Juli sich nochmal zusammensetzen wollen, die Verhandlungen intensivieren wollen. Wir haben auch darüber schon mehrfach gesprochen, was da so Probleme sind und was da momentan besprochen wird. Klar geht es immer um das Geld, aber man hofft einfach, dass man jetzt vielleicht noch, das habe ich jetzt gelesen, vor der 2019er Saison, sprich vor dem Start der Regular Season, sich einigen möchte, um dann eben einfach auch ein klares Bild zu haben, denn nach der Saison verschleppt sich das Ganze wieder und dann hast du auf einmal die 2020er Saison vor der Tür stehen und wenn die läuft, wird eh nicht großartig verhandelt und dann hast du das Problem, dass du vielleicht, wie es damals war, in 2010 in einen Lockout steuern könntest. Von daher versucht man jetzt 2019 vor der Saison das Ganze noch irgendwie über die Bühne zu bekommen. Wie gesagt, es ist einfach die Frage des, der Verteilung des Revenue, was quasi die Liga macht, bevor es eben diesen Split gibt. Wie wird das verteilt? Wer bekommt das Geld? Bekommen die Spieler mehr Geld? Bekommen die Spieler mehr Zugeständnisse? Oder eben nicht, wie können die Besitzer sich vielleicht auch ein wenig zeigen? Das wird jetzt momentan besprochen. Da gab es jetzt eine interessante Neuerung, Christian, was Stadionrenovierungen angeht.
Genau, und zwar ist das jetzt irgendwie, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wo das herkam, aber auf einmal war es halt überall Thema, dass in den neuen CBAs dann darum gehen könnte, dass die Besitzer auf einmal mehr Geld für das Stadium Credit haben wollten. Ich habe dir jetzt eben zugegebenermaßen nicht komplett zugehört, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was du alles dazu schon gesagt hast.
Nichts, natürlich.
Okay, sehr gut.
Nichts.
Und zwar ist es jetzt schon so im aktuellen CBA, dass Geld quasi bevor der Split passiert, in so einen Fondtopf geht, dass die Teams benutzen können, um halt neue Stadien zu kaufen, zu bauen oder zu renovieren. Dann dementsprechend nicht neue Stadien, sondern alte Stadien. Und das, ich meine, klar, natürlich wollen die Besitzer im nächsten CBA mehr Geld für sich selber rausschlagen. Dasselbe will die NFL beziehungsweise die NFLPA natürlich ja auch. Das kann natürlich zu einer interessanten Situation führen, wenn dann auf einmal mehr Geld für neue Stadien beiseite gelegt wird in diesem Fonds oder Bausparvertrag. Das wäre auch schön, wenn die mit so einem. Kennst du noch diese alten Büchlein von früher, wo man den Bausparvertrag mit hatte?
Das wäre lustig, wenn sie dann alle ihr dahin gehen zur Bank und sich das gutschreiben lassen würden.
Immer. Genau, und dann muss das immer in diesen komischen Automat und wird das mit so einem Nadeldrucker noch alles draufgedruckt. Ne?
In Oakland passiert das noch mit dem Nadeldrucker, ist nicht lustig.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Nein, also es könnte halt zu der lustigen Situation führen, dass dann Spieler quasi bei Relocation-Prozessen, also bei Umzugsprozessen von Teams unter Umständen vielleicht ein Mitspracherecht hätten. Oder du hattest das eben, als wir kurz vorher gesprochen haben, angedeutet, wie lustig das wäre, wenn dann auf einmal die Spieler von Buffalo sagen würden, so hey, so hier im Norden von den USA ist jetzt hier in Buffalo ist nicht so geil. Was haltet ihr davon, wenn wir auch irgendwie nach L.A. ziehen würden oder so und dann quasi Spieler mitentscheiden könnten, wo die Teams hingehen? Halte ich aber in erster Linie für spekulativ. Ich glaube nicht, dass die NFL, die Owner und Roger Goodell sich darauf einlassen würden, dass Spieler quasi da ein Mitspracherecht bekommen.
Wäre auf jeden Fall sehr lustig, wenn Spieler Mitspracherecht hätten, was eben diese Sachen angeht, vor allen Dingen Relocation, so nach dem Motto, wir sind jetzt auch einmal dafür verantwortlich, unseren Arbeitsplatz zu organisieren. Ja. Wir haben jetzt echt keinen Bock mehr hier irgendwie in Green Bay. Ist ja ziemlich viel Geschichte drumherum, um Lambeau Field und so, aber irgendwie ist es uns echt zu kalt für die Zeit, in der wir spielen. Lass doch irgendwie nach Miami umziehen. Das wäre schon irgendwie sehr, sehr funny. Wird nicht passieren, aber ein interessanter Gedanke auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Aber es ist am Ende wahrscheinlich nur wieder ein Chip, der irgendwie zu irgendeinem Websheet oder was auch immer zugespielt wurde von Besitzern, damit er in Medien ist, damit man dann quasi, das ist einfach nur Verhandlung meines Erachtens, denn so gut wie es für die NFL, für die Besitzer im Moment läuft, da ist es glaube ich schwer, dass sie da auf die Tränendrüse drücken können, um dann bessere Verhandlungsbedingungen rauszubekommen am Ende.
Der 40-Yard-Dash, Christian, immer wieder das Highlight des NFL Combine, wenn die Spieler gemessen werden, wer die schnellsten sind. Und mittlerweile hat man auch schon das Gefühl, dass die O-Liner so schnell laufen wie die Wide Receiver vor 10 Jahren. Auf jeden Fall gab es jetzt einen ganz speziellen 40-Yard-Dash im Pay-TV in Amerika zu sehen, in dem die NFL-Spieler sich messen konnten. Und einer hat sehr abgeräumt.
Marquise Goodwin von den San Francisco 49ers. War vorher schon klar, dass er ein sehr, sehr schneller Spieler ist. Jetzt hat er den offiziellen Titel des goldenen 40-Yard-Manns gewonnen. Ich bin sehr gespannt. Es könnte sehr gut sein, dass das Ganze im nächsten Jahr nochmal aufgesetzt wird. Dieses Jahr sind doch, bevor es losging, einige Spieler abgesprungen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, Ted Ginn hatte irgendwie auch mal mehrmals angekündigt, dass er mitlaufen will.
Ja, Ted Ginn hat ja immer jeden gechallenged eigentlich.
Genau.
Und gesagt, ich bin schneller als du.
Aber in dem Moment, wo er es hätte unter Beweis stellen können, hat er es nicht getan. Evan Kamara ist, glaube ich, auch abgesprungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Robbie Henderson, oder? Warte mal.
Aber auf jeden Fall, was hat er denn gewonnen, der gute Marquise Goodwin?
1 Million in Gold.
In Gold?
Nein, Gold weiß ich nicht, in Dollar auf jeden Fall.
Nee, das ist auf jeden Fall besser als beim NFL Combine, das dreimal laufen zu müssen und nichts zu bekommen. 1 Million also für Goodwin. Und dann haben wir noch eine Sache, das schließt sich so ein bisschen auch an das Combine und NFL Draft an. Der NFL Supplemental Draft, Christian, der jetzt im Juli stattfindet. So eine kleine Bieters-Auktion für die Spieler, die vielleicht zu dem Zeitpunkt, als der Draft stattfand, noch nicht eligible waren, also noch nicht sozusagen wählbar waren, die jetzt eben von Teams aufgenommen werden können. Diese Teams müssen eben einen Einsatz bieten, einen Draft-Choice für das kommende Jahr, und der den höchsten Satz bietet, den höchsten Draft-Pick bietet, bekommt dann eben den Zuschlag für diesen Spieler, und der Draft-Pick wird ihnen dann für den kommenden Draft im nächsten Jahr abgezogen. Es gab so nicht viele Spieler werden über diesen Supplemental Draft gezogen, aber es gibt da zum Beispiel ein paar prominente Namen, wie zum Beispiel Josh Gordon, der momentan offiziell ja noch gesperrt ist.
Genau, und letztes Jahr haben die Giants, glaube ich, einen Second-Round-Pick in einen Corner investiert, der auch das ganze Jahr gesessen hat, ausgesessen hat. Nicht im Knast oder so, das könnte jetzt missverstanden werden. Mir fällt der Name dann leider nicht mehr an. Oder vielleicht war es auch nur ein Drittrunden-Pick. Ach ja, das hätte ich vorher raussuchen können. Entschuldigung. Ja, du hast recht. Falls ihr weitere Fragen zum Supplemental Draft habt, in unseren Spezialfolgen um das Draft-Thema, ich glaube in der zweiten Folge, bin mir auch nicht ganz sicher, da haben wir noch ein, zwei weitere Kleinigkeiten dazu näher erläutert.
Genau. Wir sind so ein bisschen an unserer Hälfte angekommen, Christian. Mit meinen News du hast wahrscheinlich noch das eine oder andere, was du uns zum Best geben möchtest, bevor wir dann rüberrutschen in unseren beliebten Jeopardy-Abend.
Genau. Und zum einen sind aber nur kürzere Punkte. All or Not Nothing wurde bekannt gegeben, dass es dieses Jahr mit den Panthers geschehen wird. Die Amazon Prime-Serie, die von NFL Films produziert wird, kommt jetzt, glaube ich, am 19. Juli, also so in der Zeit auch, wo die Training Camp starten, wird das bei Amazon Prime verfügbar sein. Eigentlich immer eine sehr interessante Produktion, denn es ist relativ hochwertig, finde ich. Es sind, glaube ich, 8 Folgen, und auch, wenn man dem Team jetzt nicht unbedingt so nahe steht, durchaus interessant, weil es natürlich keinen ungefilterten Eindruck gibt, aber es gibt trotzdem einen Hintergrundeindruck von einem Team, den man ja sonst nicht so mitbekommen würde. Und dementsprechend für die Panthers nicht uninteressant, auch wenn Cam Newton natürlich im letzten Jahr mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte und die Saison nicht ganz nach den Vorstellungen gelaufen ist.
Ja, es ist so ein bisschen im Grunde genommen eine andere Variante oder ähnlich so ein bisschen wie Hard Knocks. Wir hatten jetzt bei All or Nothing, ich glaube, es ging los mit den Arizona Cardinals, dann hatten wir die Dallas Cowboys, ne, und dann jetzt eben die Carolina Panthers. Ist es auf jeden Fall. Also für Leute, die Football mögen, die einen Blick ein bisschen hinter die Kulissen haben möchten, so ein bisschen wissen möchten, wie das so abläuft, ist es auf jeden Fall ein, wenn man so möchte, Must-See. Also das müsste man sich schon auf jeden Fall anschauen. Es ist wirklich immer sehr, sehr interessant. Man muss vieles ausblenden, da ist natürlich auch viel Palaver dabei und viel Hollywood-reife Szenen, aber insgesamt wirklich eine sehr, sehr interessante Interessantes Format, ähnlich auch wie Hard Knocks. Vielleicht sogar manchmal eine Spur besser, finde ich, weil Hard Knocks natürlich auch häufig so eine sich sehr konzentriert auf so gewisse Storylines, die dann ziehen. Und bei All or Nothing.
Drei, vier Wookies immer so im Auge haben meistens. Ne?
Genau.
Ja, es ist natürlich auch insofern anders, weil die ganze Saison begleitet wird und die hoffen natürlich wahrscheinlich auf den Lotto-Gewinn, dass es irgendwann mal eine Super Bowl-Saison gibt, die sie dann verfolgen quasi. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert.
Nee.
Und dann habe ich noch eine weitere Info. Die Patriots schenken sich in diesem Jahr den Besuch beim White House, im Weißen Haus bei den allseits beliebten Donald Trump, Präsident 45. glaube ich, der USA. Ich bin beruhigt, würde ich mal sagen, dadurch, dass sie den Besuch dieses Jahr aussetzen. Am Ende haben sie es auch mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen. Normalerweise finden diese Besuche immer im April oder im Mai statt. Die ist jetzt schon längst abgelaufen und jetzt wird es, glaube ich, allein schon vom Schedule nicht mehr möglich. Also offiziell ist es noch nicht. Also es hat jetzt keiner irgendwie gesagt, das passiert nicht mehr, aber jetzt wird es einfach sehr, sehr schwer, das noch in einen Zeitplan reinzuquetschen.
Das ist eine sehr gute Sache. Also ich finde, jedes Team, wir haben es ja auch momentan bei der Fußball-WM der Frauen, dass das Team aus den USA gesagt hat, wir würden das nicht machen. Wir haben das im Basketball schon häufiger gesehen. Spieler, die gesagt haben, ich mache es auf keinen Fall. Steph Curry, LeBron James. Spieler, die eben auch ihre Bühne und ihre Stimme nutzen, um für das einzustehen, was richtig ist. Von daher, das zu skippen, zu sagen, wir gehen nicht in das Weiße Haus zu diesem Präsidenten, das ist nicht unser Präsident, das finde ich eine sehr, sehr gute Aktion. Vielleicht machen die Patriots, um es jetzt vielleicht auch so ein bisschen lustig zu sehen, auch weil sie Angst haben vor den Memes und GIFs, die entstehen würden, wenn dann Robert Kraft Donald Trump irgendwie ein Trikot überreicht oder zusammen da fotografiert werden oder ähnliches, denn da gibt es ja aufgrund der Sachen, die mit Robert Kraft passiert sind, auch so ein paar höchst brisante Verbindungen.
Und dann noch dieser Vorwurf, dass Donald Trump so kleine Hände hätte, ne?
Ja, und es gibt ja auch die Besitzerin oder eine der Betreiberinnen zumindest von diesem Spa in Florida, ist ja auch eine große Trump-Unterstützerin gewesen und auch eine sehr, sehr große Supporterin, war auch auf irgendeiner Gala von Trump mit Trump auf dem Foto. Also das sind alles Sachen, die möchte man sich wahrscheinlich auch gerne schenken und von daher nichtsdestotrotz erstmal eine gute Entscheidung der Patriots.
Ja, oder Trump, wahrscheinlich wird Trump irgendwann sagen, ich habe die gar nicht erst eingeladen.
Ja, oder sie haben keinen Bock auf, oder Tom Brady hat gesagt, ich habe keinen Bock auf Hamburger oder McDonald's Food oder Pizza Hut. Solange die keinen Avocado-Burger herstellen, gehe ich auch nicht ins Weiße Haus.
Aber das war ja bei dem Government Shutdown Anfang diesen Jahres. Ja, um die Jahreswende, glaube ich, rum, ne?
Ja, zweimal hat das gemacht.
Ja. Stimmt, ja, beim zweiten Mal, weil es irgendwie angeblich so gut angekommen sei, ne? Okay.
Also ich meine, was gibt Schlimmeres als kalte Pommes und Burger von Mc's?
Ja, vor allen Dingen, wie enttäuschend muss das sein? Du bist im Weißen Haus und das ist so ein extrem prestigeträchtiges Ding, ne? Das ist so, wird ja auch häufig so als als persönlichkeitslos für den Präsidenten beschrieben, ne? Dass es so ein Erlebnis sein soll, im Weißen Haus zu sein und dann im Rose Garden später zu stehen und ein besonderes Essen zu bekommen, was vielleicht gerade College-Spieler waren, das glaube ich, die Burger bekommen haben, ne? Höchstwahrscheinlich die meisten von denen noch nie in ihrem Leben so ein besonderes fancy Essen quasi noch nie bekommen haben. Und dann werden sie irgendwie mit Burgern abgespeist, ne? Also es ist
und die WNBA-Siegerin haben es auch bekommen. Also,
Also natürlich dann auch SpielerInnen, die Donald Trump wahrscheinlich auch nicht wirklich respektiert.
Nee. So viel dazu. Sollen wir unsere allseits beliebte Game Show starten, Christian? Bist du bereit für den NFL Jeopardy? Für drei neue Teams?
Ich bin bereit.
Wie immer. Dann ist es wie immer, Christian. Du darfst dir eine Division aussuchen. Du nennst mir einfach die Division für 100, 200, 300 oder 400. Dann öffne ich bei mir hier sozusagen das Türchen, stelle dir eine Antwort und du sagst mir quasi die Frage, so wie es bei Jeopardy. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr uns gehört habt. Wisst ihr, wie das läuft? Wenn ihr andere Jeopardy-Folgen hören wollt, wo wir schon Teams vorgestellt haben, denn wir machen das jetzt nicht zum ersten Mal, hört einfach in unsere ehemaligen Episoden rein. Da gibt es dann auch in der Beschreibung, seht ihr, wenn wir das Ganze gemacht haben. Und dann
114, 108, 104 und 103.
Ah, Christian hat mitgeschrieben, immerhin. Genau. Und
oh,
heute,
danke schön.
Heute eine neue Ausgabe des NFL Jeopardy. Christian, du darfst beginnen. Was möchtest du?
Ich würde ganz gerne die AFC nehmen und im Norden dort bitte anfangen.
Also die NFC North.
Und zwar für, ich glaube, wir hatten schon 200, deswegen würde ich jetzt ganz gerne 300 haben.
AFC North hast du gesagt, ne? 300.
Ja, AFC, ja.
Okay, jetzt wird's, dichtere, schmalere, schriftstellerisch, Christian. Ein berühmter Schriftsteller sagte einst, alles, was wir sehen oder scheinen, ist nichts als ein Traum in einem Traum. Er, sein Name und auch vor allen Dingen seine häufig etwas spooky anmutenden Schriftstücke sind so sehr, sehr stark mit der Stadt verbunden, in der das Franchise zu Hause ist seit einiger Zeit.
Okay. Seit einiger Zeit.
Ich dachte, du kommst nach dem Zitat schon drauf.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, aber seit einiger Zeit. Also Pittsburgh ist, da würde seit einiger Zeit nicht
du
passen.
Du täuscht mich, Christian.
Cleveland, da würde seit einiger Zeit auch nicht passen. Und Cincinnati meines Wissens auch nicht. Deswegen muss es ja Baltimore sein.
Ja, es war Edgar Allan Poe natürlich. Der Mann mit dem Raben, okay. Der Schriftsteller, der für sozusagen der Begründer so ein bisschen des etwas düsteren Horror-Genre.
Dann muss es mir auf Englisch geben.
Okay, du hast es fast erraten. Wir sprechen über die Baltimore Ravens. Ja, die Baltimore Ravens. Traurig, Joe Flacco ist nicht mehr da. Spielt jetzt in Denver. der Held im Grunde genommen der Playoffs bei den Baltimore Ravens. Sie haben ihn nach Denver geschickt, logischerweise, denn sie können sich ihn nicht leisten, um auf der Bank zu sitzen.
guter Qualifier.
Naja, sie haben sich für Lamar Jackson entschieden. Lamar Jackson soll der Franchise-Quarterback sein. Wir haben ab und zu schon mal über Lamar Jackson gesprochen. Glaubst du, vertraust du Lamar Jackson? Vertraust du, dass er im Grunde genommen der Franchise-Quarterback sein kann in Baltimore?
Das ist schwierig, ne? Es ist wirklich schwierig, denn Lamar Jackson ist natürlich sehr, sehr begabt, was sein Laufspiel angeht. Und aber was ich im letzten Jahr von ihm gesehen habe, was das Werfen angeht, das Wurfen, genau. Das ist halt nicht so schön gewesen. Und ich bin da auch ein bisschen skeptisch, was seine Entwicklung angeht. Ich glaube, er hat irgendwie deutlich unter 60% Completion Percentage gehabt im letzten Jahr. Natürlich gibt es bei den allermeisten Rookies eine Steigerung vom ersten ins zweite Jahr und das kann man sicherlich auch bei Lamar Jackson sich erwarten. Aber ob das reicht, ist, ich bin da sehr skeptisch. Allerdings ist die Harbaugh-Idee natürlich auch eine relativ besondere. Also es gibt so einige Berichte aus Baltimore, wie das Spiel entwickelt werden soll und ob das am Ende klappt. Finde ich ein bisschen schwierig, denn daran quasi grundsätzlich zu sagen, okay, ich habe eine starke Defense und ich laufe, um die Zeit quasi runterzudrücken im Spiel, damit das Spiel verkürzt wird, ist... Das ist auf jeden Fall nicht unter Beweis gestellt in den letzten 10 Jahren, dass das quasi langfristig erfolgreich sein kann.
Ja, aber deswegen haben sie vielleicht auch sich dem Trend so ein bisschen angepasst oder haben zumindest den Need gesehen in der Offense, wenn sie jetzt sagen, eben Lamar Jackson packen wir als unseren Franchise-Quarterback, den Starting-Quarterback fürs nächste Jahr ins Team. Sie haben ja in der ersten Runde mit ihrem ersten Pick den ersten Wide Receiver in dem Draft überhaupt gezogen, in Marquise Brown. So ein klassischer Speedster, der eben im Grunde genommen das ersetzen soll, was sie in den letzten Jahren wirklich dann nur bedingt immer hatten, also wirklich diesen Top-End-Speed. Sie hatten
immer wieder gesucht nach ihm, ne? Michael Wallace war das letztes Jahr oder vorletztes?
Nee, vor, Vorletztes Jahr, genau. Und naja, dann Crabtree, der eben bei weitem nicht mehr das war, was er zuvor war in seiner Karriere. Und dann eben mit Marquise Brown in mit ihrem ersten Pick und dann aber auch mit ihrem dritten dann noch Miles Boykin geholt. Also sie haben da schon einiges darin investiert jetzt mit dem Draft. Etwas unüblich auch, ähnlich wie bei den Patriots, unüblich für die Baltimore Ravens da in dem Moment so hoch Wide Receiver zu draften, haben sie gemacht und das zeigt für mich so ein bisschen so, okay, wir wissen, dass wir die Uhr nicht nur runterlaufen lassen können mit Lamar Jackson. Wir wissen, dass wir, auch wenn sie Mark Ingram geholt haben aus New Orleans, einen guten Running Back, dass wir auf jeden Fall auch das Spiel gewinnen können, nur wenn wir eben werfen. Und man hat es ja auch in den Playoffs gesehen, gegen die Chargers, als einfach zu wenig kam von den Baltimore Ravens, vor allen Dingen, was das Passspiel angeht. Da waren sie sehr, sehr limitiert. Und ich glaube, so wie sie da in dem Spiel gespielt haben, hätten sie das Spiel gewinnen können, hätten sie eben den einen oder anderen Receiver gehabt, der eine gewisse Connection gehabt hätte mit Lamar Jackson. Von daher haben sie das gut umgesetzt, zumindest das, was sie aus dem letzten Jahr gelernt haben.
Ja, das kann man wohl sagen. Also sie haben sich auf jeden Fall auf der Wide Receiver Position verbessert. Eine Defensive, ob man die so halten kann, ist immer schwierig, denn es ist schwierig, wirklich eine starke Defensive über mehrere Jahre lang auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu halten. Nicht unmöglich, es gibt es immer wieder. Aber es ist nicht einfach. Ich meine, die Platzhirsche, das ist das falsche Wort, aber ne, Denver in um 15, 16, 17 vielleicht noch. Und die Seahawks mit ihrer Legion of Boone in Boom, nicht Boone. Das ist nur umgekehrt. In 2013 bis 15, 16, 17 vielleicht noch, ja, nicht mehr ganz. Aber wir haben jetzt auch ein paar Abgänge bei den Ravens mit Za'Darius Smith, der zu den Packers abgedüst ist, und CJ Mosley, der den Inside-Linebacker-Markt komplett neu aufgestellt hat, also eine neue Benchmark, was das höchste Gehalt angeht, ersetzt, nicht ersetzt worden, sondern replaced.
Ja, ja, so ein bisschen, ne? Also ich meine, sie haben noch Talent auf der Linebacker-Position auf jeden Fall.
Shane Ray ist durchaus, tja, Fragezeichen, ne?
Ja, Shane Ray ist jetzt halt so der Situational Pass Rusher, den man sich holt, den du nutzen kannst, aber insgesamt sondern Linebacking Core ist extrem jung und extrem vielseitig einsetzbar. Und das ist im Grunde genommen das, was die Ravens eigentlich über die letzten Jahre immer hingekriegt haben, mit No Names oder so ein bisschen in Anführungsstrichen No Names, vor allen Dingen eine Front 7 zu kreieren, die extrem stark ist. Also ich meine, ab nach Helody Nata und Terrell Suggs, der jetzt ja auch weg ist, versuch mal ein paar der wirklich sehr, sehr starken D-Liner von den Ravens zu nennen. Das ist nicht so leicht, weil die Namen eben nicht so bekannt sind, aber die eben zusammen als Unit extrem stark gespielt haben und nicht unbedingt in den Stats oben aufgetaucht sind, was die Sex etc. angeht, aber wenn man sich so diese ganzen Pro-Football-Focus-Sachen angeht, was so diese Pressure-Sachen angeht, was den das Laufspiel angeht, also gegen den Lauf zu verteidigen, waren sie immer extrem stark, immer Top 3 und das eben mit Spielern, die nicht diese Namen haben und das eben verbunden mit dem Backfield, was sie haben, natürlich da ganz klar zu nennen mit Earl Thomas, den sie geholt haben, nachdem Waddle weg ist, mit Brandon Carr, den sie nochmal verlängert haben auf der Cornerback-Position und eben Leuten wie Jimmy Smith und Tavon Young. Das ist für mich, was das Backfield angeht, vielleicht overall das beste Backfield in der Liga.
Ja, das könnte wirklich gut sein. Also die Defense hat extrem viel Potenzial, ne? Aber ich meine, wir haben es auch oft hier schon im Pod angesprochen, dass die Defense, zähl mir lieber die beste Offense als die beste Defense, ne?
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall spannend. Ich finde, die AFC North ist sehr, sehr im Wandel. Pittsburgh, die jetzt sich so in den letzten Jahren tatsächlich angeschickt haben, haben sie sogar 3 Jahre in Folge die AFC North gewonnen? Weißt du das zufällig aus dem Kopf?
Mhm. Ich würde sagen, ja. Also letztes.
Könnte gut sein, ja. Ne? Mhm. Ja gut, letztes Jahr nicht.
Das ist
aber,
letztes Jahr, ja.
Ja, da könnte sich tatsächlich so ein Wandel anschicken mal wieder. Die AFC North war in Anfang der 10er Jahre immer so sehr, sehr kompetitiv. Ich glaube sogar zweimal sind zwei Wildcard-Teams aus der AFC North gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das schickt sich jetzt in diesem Jahr auch wieder an, wenn Pittsburgh sehr viel Wandel hatte. Vielleicht kriegen wir sie auch nochmal beim Jeopardy hier zusammen, dass wir die nochmal besprechen können. Und
hätte halt das richtige Türchen auswählen müssen, dann würden wir jetzt
über...
Ja, zwei
sind noch offen. Das nächste Mal sind okay. Die entweder Cleveland oder Pittsburgh. Hm. Ja, ich bin gespannt. Aber bei Lamar Jackson... skeptisch.
Ja, ich glaube einfach, es dreht sich alles darum. Ich meine, sie haben mit Robert Griffin okay ein Backup, muss man auch sagen. Ne? Das ist wirklich ist eine gute Situation, weil Lamar Jackson wirklich Probleme bekommen sollte, sind sie in der Lage, relativ, sage ich mal, systemgerecht zu wechseln. Sie haben erfahrenen Spieler mit RG3 dahinter. Aber ich glaube, Lamar Jackson wird einen großen Schritt machen. Das, was im letzten Jahr so ein bisschen seine Passgenauigkeit was gefehlt hat, da hat er jetzt Zeit, da sich reinzufuchsen, mit seinen neuen Receivern da auch was aufzubauen. Die O-Line ist gut genug. Die O-Line ist auch stark für das Laufspiel. Das heißt, das Laufspiel wird immer ein großes Ding sein bei den Ravens. Und dann können sie, glaube ich, wirklich... Ich meine, wenn ich mich zum Beispiel erinnere an das Spiel gegen Kansas City in Kansas, dass sie im Grunde genommen fast gewonnen hätten, wäre da nicht einer dieser unglaublichen Würfe von Patrick Mahomes gewesen. Das zeigt schon, dass sie extrem weit gewesen sind in der letzten Saison. Und deswegen glaube ich, dass Baltimore, das fange ich mal an, Christian, um dir den Druck zu nehmen mit meiner Prediction. Ich glaube, die werden die AFC North gewinnen mit 11-5.
Nee, ich kann da nicht dran glauben irgendwie. Aber irgendwie auf der anderen Seite glaube ich so stark an Cleveland oder an Pittsburgh. Boah.
Ja, und Cincinnati?
Ja, gut. ich kann mich da nicht festlegen.
Oh, schade. Du musst aber was sagen.
Ich weiß.
Drei.
Okay, ich sag, sie werden Zweiter mit einem 10-6 Record. Und ich sag aber nicht, wer Erster wird.
Nee, muss ja noch aufheben. Vielleicht machen wir noch einen Jeopardy. Okay, das waren die Baltimore Ravens in der AFC North. Brauchst du nochmal die Musik, Christian, oder möchtest du direkt weiterhüpfen?
Doch bitte, ja.
So, dann bitte, wen nimmst du?
Wir bleiben in der AFC und ich hätte ganz gerne für 100 Pünktchen den Süden, die South.
AFC South, okay. Christian, jetzt bleiben wir im Englischen, vielleicht wärst du dann auch schon vorhin schneller drauf gekommen. Es ist ein Zitat von dem Besitzer und wir suchen das Team, das er leitet. Our rivalry with the Pats is something we treasure in the depth of our competitive soul where the fire burns.
Ja, das dürfen die Indianapolis Colts sein.
Hätte auch von Edgar Allan Poe sein können. Ich finde es einen herrlichen
Ort. War das nicht Bruce Ballard, der das gesagt hat?
Nee, das war Jim Irsay.
Okay, ja gut.
Das war, glaube ich, das war nach Deflategate.
Nee, das war nach... Nachdem Josh McDaniels wieder abgesprungen
ist. Nee, das war nach Deflategate.
Rivalry is back on?
Ja, das volle Zitat lautet nämlich, nicht the rivalry is back on. Daran hat Chris Ballard sozusagen angeknüpft, sondern was Jim Irsay gesagt hat, ist eben, dass our rivalry with the Pats is something we treasure in the depth of our competitive soul. Where the fire burns hot, we look forward to the 2015 season.
Was ist draus geworden?
Okay. Indianapolis, Christian, eins deiner Favorite-Teams eigentlich.
Ich mag Andrew Luck extrem gerne, das ist so die Sache. Jim Irsay ist jetzt nicht so mein Lieblings-CEO, Inhaber, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber Indy ist ein furchtbar spannendes Team. Also ich bin Wenn ihr ein Team sucht, für das ihr in den nächsten Jahren jubeln wollt, dass ihr euch und gleichzeitig auch ein bisschen eine große Chance haben wollt auf Erfolg, dann nehmt euch die Indianapolis Colts raus, denn die haben massiv viel Potenzial, massiv viel Capspace, sowohl in diesem Jahr als auch im nächsten, glaube ich. Oh ja, nächstes Jahr 63, dieses Jahr 45, wird natürlich noch einiges von abgehen. Aber da ist noch was drin, auch wenn sie noch vielleicht ein paar Verlängerungen haben im nächsten Jahr für Free Agents. Aber Andrew Luck, der jetzt endlich wieder fit ist, hoffentlich auch fit bleibt und im letzten Jahr, in der zweiten Saisonhälfte doch auch wieder unter Beweis gestellt hat, dass er definitiv ein Franchise-Quarterback ist. Gelitten haben sie im letzten Jahr so ein bisschen darunter, dass nach T.Y. Hilton nicht so richtig viel mehr kam, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, Jeffrey Rogers mag ich eigentlich gerne, ist ein guter zweiter Wide Receiver, aber dann wurde es sehr knapp, das stimmt. Was ich eher denke, und da frage ich mich halt, ob sie genug gemacht haben, das habe ich zum Beispiel auch in dem Playoff-Spiel gegen Kansas City dann auch vermisst, ist einfach das Backfield, das einfach ja im Grunde genommen schon historisch schlecht ist bei den Indianapolis Colts. Auch schon unter Peyton Manning war das wirklich die Unit, die mit am schwächsten besetzt war. Und das zieht sich auch durch die Karriere von Andrew Luck durch, dass das Backfield Corner Safety nicht gut ist. Und da frage ich mich halt, hätten sie da nicht mehr jetzt auch schon mit ihrem Cap machen müssen? Hätten sie nicht vielleicht doch noch mehr da investieren müssen, als es darum ging, eben Spieler zu holen in der Free Agency? Ich meine, sie haben mit ihrem ersten Pick im Draft Young Corner geholt in Rock Yassin.
Schönste Name im ganzen Draft.
Genau. Generell viel Defense, Paris Campbell noch vielleicht der beste Pick von ihnen in meinen Augen als Wide Receiver. Aber die Frage ist, haben sie genug gemacht, um eben bestehen zu können, wenn es dann darum geht, im Dezember und im Januar gegen Patrick Mahomes, gegen Philip Rivers, gegen Tom Brady eben anzutreten?
Ja, ich viele sehen Indy in diesem Jahr schon als Championship-Kandidat oder Kandidatin. Ich persönlich setze den Anspruch in diesem Jahr noch nicht an Indy dran, denn das Team ist sicherlich Playoff-Aspirant auf jeden Fall. Ob es in den Playoffs dann reicht, du sagst es, ist klar, der Pass-Rush ist auch so ein bisschen fraglich in Indy. Weiß ich nicht, aber den Anspruch, muss ich auch sagen, stelle ich gar nicht an Indy. Also ich sage eher, okay, das ist ein Team für im nächsten Jahr aufwärts.
Okay, aber
was nicht heißt, dass sie in diesem Jahr nicht auch erfolgreich sein können.
Aber ist dann ist irgendwie so ein bisschen so, ab wann geht's denn dann los, ne?
Ja, nächstes Jahr. Ja, okay. Oh, vielleicht auch dieses.
Vielleicht so die beiden, um euch so ein bisschen aufs Laufende zu bringen, wenn man es schon wieder vergessen haben sollte, größeren Namen, die ins Team gekommen sind, sind auf jeden Fall Devin Funches, Wide Receiver, ehemals bei den Carolina Panthers, die geholt haben. Big Body, wie man so schön sagt. Possession Receiver, nicht unbedingt den Speed, aber dafür haben sie ja jemanden wie T.Y. Hilton. Aber für die Red Zone gute Edition, neben Eric Ebron zum Beispiel, dem Tight End, der letztes Jahr extrem gut gespielt hat, im Grunde genommen seine Wiederauferstehung in der Liga hatte. Und dann eben auf der Defense-Seite haben sie auch Justin Houston geholt, etwas in Jahre gekommen, wurde vielleicht so ein bisschen überflüssig in Kansas. Ihn haben sie geholt für einen Zwei-Jahres-Vertrag und ansonsten setzen sie eben weiterhin auf ihre jungen Spieler, allen voran natürlich Darius Leonard, einer meiner absoluten Favoriten in der Defense, der Linebacker. Ja, wie gesagt, also ich traue Indy auch sehr, sehr viel zu. Meine Frage ist halt einfach, können sie diesen, wie man immer so schön sagt, Fistfight mit diesen noch Powerhouses in der AFC wirklich bestehen? Können sie es wirklich schaffen? Also, dass sie, keine Ahnung, 30, 40 Punkte jedes Spiel erzielen können, ja. Aber können sie das Team, das gegnerische Team in der entscheidenden Phase auch stoppen? Sind sie in der Lage, wirklich da mal die Gegner
Turnover zu kreieren? Ja, ich meine, das Schöne, du musst es ja nicht. Du musst den Gegner ja nicht unbedingt stoppen.
Na, am Ende reicht ja, wenn du der letzte bist, der Sport.
Ja, okay. Gut, das ist natürlich riskant und natürlich würde man auch gerne den Gegner auch mal stoppen. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt die AFC in diesem Jahr unbedingt als stärker an der, in der Spitze einschätzen würde als im letzten Jahr.
Nee, aber Indy hat halt auch in sich bisher, also ich, man weiß ja natürlich nie, wie die Rookies einschlagen, aber sie haben sich jetzt nicht so, auch nicht so, so viel stärker gemacht bisher, ne?
Ja.
Man kann es halt hoffen.
Nicht, Justin Houston könnte einschlagen, dann haben sie auch noch
Marcus
Hunt gedraftet.
Achso, gedraftet. Ich glaube, ihr zweiter Pick war
Ben Banogu.
Genau, der Linebacker.
Auch in der zweiten Runde. Wenn die beiden einschlagen, dann ist es ja auch vielleicht schon wieder was anderes. Aber du hast recht, das ist vielleicht nicht genug, aber es muss auch nicht genug sein. Ich meine, Indy hatte einen Haufen Capspace in diesem Jahr gehabt und eigentlich das gemacht, womit kaum einer wirklich gerechnet hätte, nämlich einfach kaum was ausgegeben. Und das ist meines Erachtens generell ein gutes Zeichen, denn lieber auf dem Geld sitzen bleiben und es dann sinnvoll ausgeben für eigene Verlängerungen, im besten Fall, wenn man genug Spiele hat, wo man denken würde, okay, den wollen wir auf jeden Fall selber verlängern. Insofern, ja, finde ich schon nicht verkehrt.
Ich finde ja die Story Marcus Hunt extrem schön. Der ehemalige Diskuswerfer, der in Cincinnati immer nur so ein Nebendarsteller war, kaum gesehen wurde und letztes Jahr seine auch so ein bisschen Wiederbeweckung in der Liga hatte. Extrem stark an der Seite von Jabal Sheard gespielt hat. Ja, wie gesagt, ich glaube, der Pass Rush ist nicht so das Problem. Es ist halt einfach so das Backfield. Und wir haben ja auch gesehen, dieser Trend in der Liga, es ist schön, wenn du tolle Edge-Rusher hast, es ist schön, wenn du den Lauf verteidigen kannst, aber die Pocket-Presence der Quarterbacks, gegen die du spielst, ist einfach so gut mittlerweile, also die werden den Ball so schnell los, dass es halt einfach zu lange dauert, wenn du den Edge-Rusher bringst. Du brauchst im Grunde genommen eigentlich jemanden wie Aaron Donald und selbst da ist es dann schwierig, also du musst wirklich einfach im Backfield die Receiver auch halten können für mindestens mal 1-2 Sekunden. Ansonsten werden deine Pass-Rusher eben nie glücklich, weil sie nie drankommen. Und das ist halt so bei mir noch der Knackpunkt für die Colts. Aber klar, wenn man danach geht, Christian, dann kann man natürlich auch noch ein Jahr oder zwei warten.
Ja, also vielleicht lassen sie dann quasi Andrew Luck dieses Jahr gar nicht spielen, sondern hoffen, dass er dann, ne, weil er sich ja verletzen könnte.
Genau. jetzt bist du dran. Dein Tipp?
Ach ja.
Die Gefahr in der AFC Southdown ist jetzt natürlich auch nicht so riesig geworden. Ne?
Ja, Houston ist halt so die Frage, ne?
Ja, Houston.
Aber ich glaube schon, dass das Indy die Division gewinnen wird. Jetzt habe ich natürlich nicht den Schedule, den sie jetzt in diesem Jahr vor Augen haben, dem sie sich stellen müssen. Gucken, ob ich das schnell genug hinkriege.
Dann übernehme ich einfach das. Ja.
Ich sage, nein, das lassen wir jetzt nicht auseinandernehmen. Ich sage, sie schließen mit 11-5 ab und gewinnen die Division.
Ich glaube, dass sie Zweite werden, denn Nick Foles ist gekommen, um zu siegen. Und ich glaube, dass Jacksonville das ein bisschen besser machen könnte. Ich glaube, sie werden Zweite, die Colts. Wildcard könnte
hinter
möglich
Jacksonville?
Sein. Ich glaube, Jacksonville.
Wenn ihr das jetzt nochmal gegenhören wollt, in Folge 108 hatten wir Jacksonville als Thema gehabt.
Ja,
ich glaube, dass Felix eine andere Meinung hatte und ich möglicherweise auch.
Hallo, wen interessiert meine Meinung von gestern? Wo sind wir hier?
In der Tat.
Wir sind hier kleiner ISBN-Ableger in Deutschland und haben von den Großen gelernt. Was interessiert mich mein Gewäsch von gestern?
Dafür schreiben wir zu wenig.
Ja, stimmt, dafür schreiben wir noch zu wenig. Nein, ich momentan mein Gefühl ist jetzt, stand jetzt, wenn du mich fragst, dass sie Wildcard-Spot auf jeden Fall bekommen können. Ich sage eher so ein 10-6-ish, ja, wird es werden.
Da sind wir, das ist umgedrehte Verhältnisse.
Umgedrehte Verhältnisse. Also steht es 1-1. Fehlt uns noch ein drittes Team, Christian.
Tiebreaker,
genau.
Ja, und da gehen wir bitte in die NFC rüber.
Ja.
Und zwar auch wieder in den Süden, bitte. Was ist frei? Für 400, bitte.
NFC South für 400. Ah ja. Steph Curry und P. Diddy hätten den Laden fast übernommen und wären wir nicht alle sehr froh darüber gewesen?
Aber dann ist also leider David Tepper eingesprungen und hat das Das
Christian, du musst erstmal das beantworten.
Die Carolina Panthers, bitte.
Korrekt.
Wer sind die Carolina Panthers? Oh, alles falsch gewesen. Ich habe nicht wer es gesagt.
Ja, Carolina. Wir hatten heute schon mal drüber gesprochen. All or nothing. Jetzt kommende Saison. Was können wir erwarten von Carolina? Was können wir erwarten von Cam Newton? Spürt er schon den heißen Atem von Will Greer in seinem Nacken, den sie mit ihrem dritten Pick geholt haben im letzten Draft? Quarterback aus West Virginia.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, so dritte Runde Quarterback, das ist so eine Sache, da schnupft in der Regel vielleicht der Franchise-Quarterback ein bisschen, aber es ist, glaube ich, noch nicht so, dass er das Gefühl hat, dass das Franchise an ihm zweifelt. Also das glaube ich noch nicht, dass er da den Atem in seinem Nacken spürt. Aber
sag das mal Drew Bledsoe.
Na gut, er war in der 6-0. Nein, das ist, ich glaube, Cam Newton hat in erster Linie mit sich selbst zu kämpfen, denn auch da kriegt man ja immer wieder so ein paar kuriose Geschichten mit, jetzt kürzlich, dass er aus Europa zurückgeflogen ist in die USA und dann unbedingt in die erste Klasse wollte und ich glaube 1.500 Euro für einen Platztausch angeboten hat mit einem Passagier. Mhm. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Ja, was ich ein bisschen komisch fand, weil von Europa in die USA zu fliegen und dann von Economy in die erste Klasse und dann nur 1.500, das kam mir ein bisschen zu günstig vor. Aber vielleicht war es auch nur von Business in First Class oder irgendwie nur in den Notausgangsplatz oder was auch immer, keine Ahnung.
Ich frage mich eher, warum fliegt er denn noch Linien?
Ja, gut, so viel hat er auch noch nicht verdient, oder?
Keine Ahnung.
Oh, ja. Ich kann mal schnell schauen. Ich habe Over the Cap gerade offen. Aber lädt gerade so sehr gut.
So auf jeden Fall bringt uns unserer Prognose auf jeden Fall einen deutlichen Schritt weiter, Christian. Danke für die Info.
Hat er jetzt nicht auch ein paar Monate vegan gelebt oder so?
Naja, auf jeden Fall Cam Newton ist...
du hast keinen Bock auf Chit-Chat.
Cam Newton wirft wieder. Wir haben ja auch darüber geredet, dass... es da sehr, sehr viele Berichte gab über seine Schulter, über die Problematik. In der Offseason war relativ viel, Dunst noch drum. Ähnlich wie bei Andrew Luck so ein bisschen. Auf jeden Fall ist er aber schneller wieder zurückgekommen, hat dann erst wieder, wie wir spaßeshalber auch gesagt haben, mit so einem kleineren Football geworfen, also nur nicht der regulären Größe. Ich bin kein Experte, aber ich frage mich immer, wo da der Unterschied ist, ob ich jetzt mit so einem kleinen Ball werfe oder nicht. Aber okay, Cam Newton scheint...
Ich kann dir sagen, da ist tatsächlich ein Unterschied, denn du kennst ja meine Schulter und die springt ja schon ohne Gewicht manchmal raus bei einer falschen Bewegung. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein bisschen unterschiedliches Gewicht bei einem Wurfball dann doch einen Unterschied machen könnte.
Okay, auch das ist eine gute Info. Ich glaube... Cam Newton wird die Saison spielen. Ich glaube auch, dass er jetzt, dass da nicht zu viele Probleme auf ihn zukommen sollten. Bei Carolina bin ich halt immer noch frage ich mich halt immer noch, ob das alles so passt. Das Team hat halt so diesen milden Umbruch nicht so ganz hinbekommen, den sie versucht haben. Die Defense ist so ein bisschen noch fraglich. Im Grunde genommen, seit Josh Norman fehlt es da. Und da bin ich einfach so ein bisschen überfragt, ob es wirklich passen kann. Also Luke Kuechly ist ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler, der das Team trägt. Haben sie jetzt Chris Hogan in der Offense geholt als Wide Receiver. Wir hatten da gerade Funches angesprochen selber, der ist ja weggegangen nach Indy. DJ Moore haben sie noch, Curtis Samuel, Torrey Smith ist auch noch da. Das sind alles so Sachen, das ist jetzt nicht so ein Powerhouse, was so den Kader generell angeht. Also wenn du dir jetzt die Schlüsselpositionen anguckst, bist du nicht so, dass du sagst, so wow.
Ja, das kann man durchaus so stehen lassen. Ich glaube, sie werden sehr schwer haben in der Division. Das liegt natürlich auch einfach daran, dass die Division im Moment extrem stark ist. Dazu die Frage, wie kommt Cam Newton zurück? Dazu die Frage um die Wide-Receiver-Situation, die Potenzial hat, aber auch doch eingeschränkt ist. Die Defense, das ist so ein Mittelfeldsding oder so oberes Mittelfeldsding irgendwie, ne?
Ja.
So, ja, du sagst es schon, also dieser milde Umbruch ist einfach nicht geglückt.
Ja, ich meine, gut, sie haben natürlich mit
McCaffrey?
ja, mit McCaffrey, nee, ich wollte jetzt eher die Defense-Seite nochmal ansprechen. Gerald McCoy, einen auf jeden Fall wichtigen Spieler geholt für die Defense, der ihnen auf jeden Fall was bringen kann, Interior Lineman. In der ersten Runde haben sie Brian Burns geholt, der mit ihrem ersten Pick ein sehr, sehr guter Pass-Rusher sein kann von aus Florida State University. Ich kann
ja, schon eine beeindruckende Front Seven, ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall gut, aber auch da ist ähnlich wie bei den wie bei Indianapolis so ein bisschen für mich die Frage nach dem Backfield, da wird es dann halt wieder so ein bisschen dünn. Und ich bin halt immer, ich mag es natürlich, wenn man quasi das Team aufbaut, O-Line, D-Line und dann anfängt, das Team drumherum aufzubauen, weil das im Grunde genommen so die Ankerpunkte sind. Aber das Ganze shiftet sich halt auch mehr und mehr immer dahin, dass du ein gutes Backfield brauchst, viel wichtiger als gute Receiver beispielsweise. Also ein gutes Backfield ist für mich mittlerweile in der momentanen NFL wichtiger als gute Receiver.
Ja, absolut.
Weil die Receiver, die kannst du irgendwie schematisch einsetzen. Wir haben es gesehen bei den Rams, die ja jetzt keine großen Namen haben, aber es eben geschafft haben, mit ihrem Schema die Spieler frei zu spielen. Es ist aber viel, viel schwieriger, schlechte oder nicht so gute Defensive Backs dementsprechend zu schulen, dass sie dagegen halten können. Und das ist auch eben bei den Panthers so ein bisschen ein Problem für mich.
Ja, da hast du nicht unrecht. Aber finde mal gute Cornerbacks, ne?
Ja, klar. Das ist natürlich auch nicht so leicht.
Ja, das ist nicht leicht und könnte durchaus der Faktor sein, warum den Panthers dann am Ende das Genick gebrochen wird und sie, jetzt wollte ich gerade ganz elegant,
ja,
auf dem vierten Platz landen in der Division.
Meinst du?
Ah, es ist schwierig.
Also gehen wir jetzt mal davon aus, also wenn wir uns jetzt
weißt du noch, was ich bei Tampa gesagt habe?
Nee, keine Ahnung, was so lange interessiert uns unser Geschwätz? Ja eben, das ist ja schon gefühlt 3 Jahre. Nein, aber wenn wir...
Na, ich glaube, sie landen auf dem 3. Platz, aber nicht wirklich in der Playoff-Hand drin, glaube ich.
Das heißt, du siehst New Orleans vor den Falcons, vor den Panthers.
Ich sehe New Orleans und die Falcons vor den Panthers.
Mhm. Ja, es ist schwierig, ne? Also ich meine, insgesamt ist natürlich, die Front ist gut auf beiden Seiten bei den Panthers, wenn Cam Newton wirklich fit bleiben kann mit Christian McCaffrey. Das ist nicht schlecht. Und auf der anderen Seite hast du Luke Kuechly. Aber ja, es ist die Frage, ob A, Cam Newton das durchhalten kann und B, das Backfield der Panthers das halten kann, weil sie spielen zweimal gegen New Orleans, sie spielen zweimal gegen Atlanta, zwei Teams, die extrem viel sozusagen Schaden anrichten mit ihrem Passspiel. Ich tue mich sehr schwer, sie vor eins dieser beiden Teams zu setzen, zumal beide Teams auch die Saints sowieso schon sehr gut waren und die Falcons jetzt auch besser geworden sind in meinen Augen. Deswegen würde ich auch eher die Panthers auf die 3 setzen mit einem
Nachmacher.
Okay, dann
ich kann jetzt etwas sagen.
Ja. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht sowas, ja, so um den Dreh. Ein Spiel, ein Sieg mehr als Niederlage. Irgendwie sowas.
Ja.
Oder 50-50. Es ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich die Panthers auch mag. Ich glaube, sie gehen in die richtige Richtung, auch mit ihrem neuen Besitzer. Aber vielleicht ist dieser Umbruch noch nicht so wirklich eingeläutet worden da. Muss noch ein bisschen mehr kommen insgesamt. Zumindest noch nicht vollzogen. Das heißt, da sind wir uns einig, Christian, auch bei unserem letzten Pick, dass die Panthers es nicht ganz schaffen werden, nach vorne zu stürmen. Das war's auch schon wieder von unserer Seite. Ich danke dir, Christian, für deinen Input. Auch wenn du mir heute mal wieder nur so partiell zugehört hast, hat es ja trotzdem Spaß gemacht.
Partiell reicht ja.
Partiell reicht bei dir. Du kannst, bist multitaskingfähig, absolut. Wir danken euch allen fürs Zuhören. Wie gesagt, entschuldigt es, sieht es uns nach mit letzter Woche. Aber jetzt bessert sich natürlich wieder alles. Wir hören uns in der kommenden Woche beim NFL Tuesday wieder und wünschen euch bis dahin eine wunderbare Woche. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.